Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Kolpingstunde. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an die gute alte Zeit im Ferienlager oder in der Gruppenstunde. Und vielleicht waren Sie damals sogar auch als Leiter mit dabei. Ich habe mich sofort daran erinnert und vor allem auch an die große Verantwortung, die ich da hatte. Bei der Kolpingjugend lernt man heutzutage ganz selbstverständlich, wie man mit dieser Verantwortung umgeht. Da gibt es nämlich die Kursleiter, die das den Gruppenleitern beibringen. Was so ein Kursleiter alles können und wissen muss und wie er dafür geschult wird, darüber sprechen wir heute in der Kolpingstunde mit meinen Gästen Antonia Gehrmeier und Christine Huber. Beide gehören zum diözesanen Kursleiterteam der Kolpingjugend. Frau Gehrmeier, Frau Huber, herzlich willkommen bei uns in der Kolpingstunde. Frau Gehrmeier, zunächst mal, warum wollten Sie überhaupt Kursleiterin in der Kolpingjugend werden? Wie ist bei Ihnen dieser Entschluss gereift?
Ich bin schon lange in der Jugendarbeit bei der Kolpingjugend aktiv und habe auch selber den Gruppenleiterkurs bei der Kolpingjugend gemacht. Und der Gruppenleiterkurs hat mir selber so viel gebracht, auch persönlich in meiner Entwicklung. Und mir macht das Anleiten und Motivieren von Jugendlichen viel Spaß. Das habe ich schon immer gemerkt irgendwie. Und das Kursleiterteam bietet da die perfekte Möglichkeit, sich irgendwie zu engagieren, sich für Jugendliche einzusetzen und auch ganz viel zur persönlichen Entwicklung von Jugendlichen beizutragen.
Frau Huber, wie war es bei Ihnen? Wurde Ihnen das förmlich in die Wiege gelegt, mal Kursleiter zu werden?
Tatsächlich war es bei mir schon so ähnlich. Ich habe auch selber als Jugendliche den Gruppenleiterkurs 1 und dann auch den zweiten Teil noch gemacht und habe da selber sehr viel mitgenommen, sehr viel Motivation auch für mein ehrenamtliches Engagement. Meine Schwester war dann auch selber im Kursleiterteam und hat da immer ganz begeistert davon erzählt. Und grundsätzlich, wenn man auch auf Diözesanebene aktiv ist, kennt man natürlich viele Leute, die im Kursleiterteam aktiv sind. Und da habe ich mir schon gedacht, dass das durchaus eine Arbeit ist, die mir auf jeden Fall Spaß machen würde. Gleichzeitig habe ich es auch so ein bisschen genutzt. Ich habe die Kursleiterausbildung gemacht zu der Zeit, wo ich gerade so mit dem Studium fertig geworden bin und auch ins Arbeitsleben gestartet habe. Und ich habe es auch für mich selber genutzt, dann nochmal zu einer vertieften, ja, ich sage mal Persönlichkeitsentwicklung, weil man sowohl in den Gruppenleiterkursen als auch in der Kursleiterausbildung noch mehr sehr viel über sich selber, über seine Leitungspersönlichkeit, auch über verschiedene Soft Skills lernt, die ich auch durchaus im Arbeitsleben dann gebrauchen konnte.
Das heißt, Sie würden sagen, das ist durchaus auch nützlich für den Lebenslauf, den eigenen.
Ja, man hört ja durchaus immer wieder, dass sowieso soziales Engagement sich im Lebenslauf ganz gut macht. Aber ich habe wirklich auch das Gefühl, dass man die Fähigkeiten, die man da lernt, sowohl in den Gruppenleiterkursen als auch in der Kursleiterausbildung eben nochmal vertieft, als auch in den Schulungen, die wir teilweise mit dem Team dann noch besuchen, zum Beispiel zu Themen wie Rhetorik oder Moderation, dass das natürlich fürs Arbeitsleben genauso anwendbar ist und dass man das auch ruhig dafür nutzen darf und damit für sich selber Werbung machen darf.
Okay, mal das, was jetzt Frau Huber ansatzweise schon ein bisschen erzählt hat aus den Kursen, hört sich fast schon ein bisschen stressig an. Wie ist denn das jetzt bei dieser Ausbildung? Ist es tatsächlich so ein bisschen wie an der Schule oder in der Uni oder hat man da ab und zu auch mal Spaß?
Also ich würde sagen, man hat ganz viel Spaß in der Ausbildung. Zum einen ist man eine sehr kleine Gruppe, also es sind meistens so 8 bis 10 Leute, die die Ausbildung machen. Und dadurch kennt man sich nach den ersten Tagen schon ziemlich gut, auch wenn man sich davor nicht kannte. Und man merkt richtig, wie das zusammenwächst und wie man dann auch immer mehr rumblödelt miteinander, sage ich mal, und gleichzeitig aber auch super produktiv arbeiten kann. Deswegen der Spaß ist schon auch ein wichtiger Teil der Kursleiterausbildung. Das ist anders wie in Schule und in Uni. Man ist die ganze Woche gemeinsam in einem Haus, manchmal kocht man gemeinsam. Man verbringt den ganzen Tag miteinander. Also es ist nicht von 8 bis 12, sondern es ist vormittags was, es ist nachmittags was, es ist abends eine Einheit. Die Zeit dazwischen verbringt man auch miteinander, weil niemand anders da ist. Also es ist irgendwie ein bisschen wie so ein Ausstieg aus dem Alltag in der Zeit, in der meine Kursleiterausbildung ist. Und da lernt man extrem viel über sich. Das ist schwer vergleichbar mit irgendwas anderem, würde ich sagen.
Also was ganz Spezielles ist die Kursleiterausbildung bei der Kolpingjugend. Was die Teilnehmer da genau lernen, erfahren wir im Lauf dieser Sendung. Bleiben Sie bei uns.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Wir sprechen heute über die Kursleiterausbildung bei der Kolping-Jugend. Antonia Gehrmeier und Christine Huber haben die Ausbildung gemacht und wissen natürlich, was einem da alles erwartet. Frau Huber, ich war selber auch mal Gruppenleiter. Das ist aber schon lange her. Das war so in den 80er Jahren. Da wurde man auch schon ausgebildet, aber ich glaube, das war damals noch nicht so intensiv wie heute. Wieso hat die Kolping-Jugend denn überhaupt so hohe Ansprüche, wenn es darum geht, Gruppenleiter bzw. Kursleiter zu werden?
Also da gibt es ja durchaus schon viele Punkte, die man beachten muss, auch wenn man so eine Gruppe leitet. Und das lernt man in solchen Kursen. Und dann wiederum braucht es natürlich auch Personen, die dann den 16-Jährigen das beibringen. Da gibt es auch verschiedene Systeme, wie man das macht. Und wir bei der Kolping-Jugend machen das eben ehrenamtlich und sind aber durchaus der Meinung, dass das wichtige Inhalte sind, die wir vermitteln, und haben deswegen auch einen relativ hohen Standard an unsere Kurse und auch einen relativ hohen Anspruch an uns selber, dass wir eben entsprechend ausgebildet sein wollen, wenn wir diese Inhalte auch vermitteln.
Wie kommt man denn überhaupt in die Kursleiterausbildung? Wird man da angesprochen? Du bist ja jetzt schon so lange Gruppenleiter und zigmal warst du auf Ferienlager dabei. Für dich könnte das doch was sein. Läuft es so? Oder ist es auch an Kriterien geknüpft wie Alter und so weiter, Frau Gehrmeier?
Also es gibt grundsätzlich Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, dass man 18 Jahre alt sein muss, wenn man die Kursleiterausbildung machen möchte. Die Kursleiterausbildung wird ausgeschrieben, ich würde sagen so ein halbes Jahr vorher ungefähr oder manchmal auch ein Jahr vorher. Und dann gibt es verschiedene Wege. Entweder man sieht diese Ausschreibung und denkt sich, okay, das wäre was für mich. Dann kann man sich bewerben. Oder man kennt Leute, die die Ausbildung machen und rutscht darüber rein. Dann gibt es natürlich auch Personen, die wir von Diözesanebene ansprechen, die bei uns den Gruppenleiterkurs gemacht haben zum Beispiel oder die schon lange engagiert sind, wo wir denken, die wären cool fürs Kursleiterteam, denen würde das Spaß machen und die könnten das auch. Und die Leute werden dann natürlich nochmal gezielt angesprochen. Genau, und dann kann sich jeder, der Lust hat, kann sich bewerben und dann wird quasi geschaut, passt der in die Kursleiterausbildung oder sie oder passt es vielleicht nicht so. Und da hat das Kursleiterteam Standards, nach denen sie auswählen, und genau so rutscht man in die Kursleiterausbildung.
Ist das eher sehr begehrt oder muss man manchmal die Leute auch überreden? Wie ist das so in der Regel?
Ganz unterschiedlich. Es gibt Jahre, da ist es super begehrt, da muss man wirklich auch auf die Plätze schauen und schauen, können wir überhaupt so viele Leute mitnehmen. Und dann gibt es Jahre, da muss man eher schauen, kommt die Kursleiterausbildung zustande, kriegen wir genug Leute. Wenn man 1, 2, 3 hat, die Lust drauf haben, die da engagiert sind, die animieren andere Leute, die reißen die mit und dann kommt es zu so einer Welle und dann gibt es viele Bewerbungen. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo das Kursleiterteam eh schon sehr voll ist, wo gerade niemand so ambitioniert ist und sagt, so, das will ich jetzt machen. Deswegen für die Kursleiterausbildung selber, ich würde sagen, dass wenn man den Anforderungen entspricht, dann bekommt man auch einen Platz in der Kursleiterausbildung. Also es ist eigentlich nicht so, dass aus Kapazitätsgründen wird selten abgelehnt. Meistens passt die Zahl der Bewerber mit den Zahlen der Plätze, die wir anbieten.
Ich denke, dass sehr viele Leute dann auch oft Lust auf die Ausbildung haben, aber es ist natürlich auch immer eine Zeitfrage. Also wie bei jedem ehrenamtlichen Engagement ist halt auch das Kursleiterteam, die Kursleiterausbildung, die man ja erstmal absolvieren muss, auch was, wofür man die Zeit finden muss. Und das ist leider bei manchen Personen, die wir durchaus für sehr geeignet halten, halt oft auch ein Hinderungsgrund. Aber es finden sich, wie die Antonia ja schon gesagt hat, doch normalerweise auch wirklich eine gute Anzahl an Leuten, die dann Lust haben und die auch das Team wieder ergänzen.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Die Kursleiter bei der Kolping-Jugend, die müssen ganz schön viel können, denn sie sollen ihr Wissen ja auch weitergeben an die angehenden Gruppenleiter. Frau Huber, wenn Sie sich mal noch an Ihre Kursleiterausbildung erinnern, an den allerersten Tag oder die erste Zeit, können Sie sich noch erinnern, was Sie als erstes gelernt haben?
An was ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir auf jeden Fall am Anfang ein Kennenlernen gemacht haben, wie man es auch in jedem Gruppenleiterkurs macht und wie wir auch alle lernen, dass es wichtig ist für die Gruppenprozesse. Ja, da war ich immer wieder auch begeistert, welche neuen Methoden man da in der Kursleiterausbildung immer wieder auch noch gelernt hat. Also das hat mich immer fasziniert, obwohl man ja selber schon viel gesehen hat und auch schon Gruppenleiterkurse gemacht hat, dass wir von unseren Kursleitern immer wieder überrascht wurden mit neuen Methoden, auch für so einfache Dinge wie das Kennenlernen. Das hat mich eigentlich die ganze Ausbildung über immer wieder begeistert.
Frau Gehrmeier, jetzt hat ja diese Ausbildung auch Standards. Was würden Sie denn sagen, sind so aus Ihrer Sicht die 2, 3 wichtigsten Standards?
Ich glaube, wichtig ist, dass man die Inhalte lernt, die man später auch in den Gruppenleiterkursen vermitteln soll. Also da sind ganz unterschiedliche Inhalte dabei. Da geht es um Gruppenphasen, Gruppenrollen, um Leitungsziele, dann auch um eher theoretische Sachen wie Recht und Aufsichtspflicht, Prävention. Da ist halt wichtig, dass man fit ist in den Themen. Dann der andere Punkt ist die Persönlichkeitsentwicklung, dass man schaut, wie stehe ich vor einer Gruppe, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, woran kann ich arbeiten. Auch da macht man ganz viel in der Kursleiterausbildung dazu, um einfach auch das eigene Auftreten vor einer Gruppe, das eigene Sprechen vor einer Gruppe zu verbessern und auch zu sehen, so okay, wie finde ich meinen eigenen Weg, vor einer Gruppe gut aufzutreten oder selbstsicher aufzutreten. So Soft Skills, so wie spreche ich vor einer Gruppe, wie verhalte ich mich, wie bringe ich die Gruppe dazu, sich im Gruppenleiterkurs auch als Gruppe wohlzufühlen und sich auch den Inhalten zu öffnen. Weil eine Gruppe, die sich, weiß ich nicht, untereinander nicht versteht, die wird auch keinen Kopf haben für die Inhalte, die ich vermitteln will.
Waren Sie überrascht, dass Sie gespürt haben, ja, bei mir gibt es auch noch Punkte, wo ich Nachholbedarf habe? Waren Sie da überrascht, dass es sowas gibt? Oder gab es sowas überhaupt?
Also ich glaube, Nachholbedarf gibt es immer und Luft nach oben ist auch immer da. Ich persönlich war nicht davon überrascht, weil ich reingegangen bin, auch in der Hoffnung, dass ich Neues lernen kann und dass ich was über mich selber lerne. Und man bekommt da ganz viel auch ehrliches Feedback, was einem sonst, finde ich, oft auch zu kurz kommt oder was einem sonst auch fehlt. Und da wird einem mal ehrlich gesagt, so, daran könntest du noch arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch für so das eigene Leben total wichtig, dass man Sachen über sich erfährt, die man vielleicht sonst nicht lernen würde. Und da gibt es immer Punkte, an denen man schrauben kann und immer Punkte, die man verbessern kann. Ich persönlich habe das auf eine ganz sehr positive Art gelernt in der Kursleiterausbildung, wo ich noch dran arbeiten kann und auch wie ich dran arbeiten kann. Also so konstruktives Feedback habe ich viel bekommen und ich glaube, das ist auch super wichtig.
Das heißt, Frau Huber, wenn ich es recht verstehe, da spielt auch die Gemeinschaft an sich dann in diesen Tagen eine große Rolle, oder?
Sowohl in der Kursleiterausbildung, in dieser Gruppe, wo man ja wirklich richtig auch zusammenwächst, als auch dann später im Team, sind diese Tage eigentlich immer sehr intensiv. Ja, bringt einem das selber wahnsinnig viel und gleichzeitig kann man eigentlich auch an allen Gruppen immer so schön diese gruppendynamischen Prozesse auch beobachten, dass man sagt, also wir nennen es immer so schön Wir-Phase, einfach diese Phase, wo man merkt, die Gruppe versteht sich jetzt untereinander richtig gut. Das ist manchmal als Leiter extrem schwierig, weil man dann schwer mit ihr arbeiten kann, weil sie gerade alles lustig findet und super drauf ist. Aber auch das ist ein Gefühl, das ich sowohl aus dem Gruppenleiterkurs als auch aus der Kursleiterausbildung so mitgenommen habe und auch so noch gar nicht so oft erlebt habe und an das man einfach immer gern zurückdenkt.
Jetzt müssen wir, glaube ich, auch noch erklären, wer diese Kurse organisiert und wer da auch die Inhalte festlegt. Wie funktioniert das bei der Kolping-Jugend?
Wenn man die Kursleiterausbildung absolviert hat, ist man danach im Kursleiterteam. Und das ist eben ein ehrenamtliches Team aus, wir schätzen, auf zwischen 20 und 30 Leuten, wissen es aber gerade nicht genau, weil bei den Treffen natürlich immer nicht alle Zeit haben, die dann wiederum die Gruppenleiterkurse organisieren. Gleichzeitig haben wir natürlich auch unser Jugendbüro im Hintergrund, also der Matthias Schneider und Julia Riegel, die das ganze Organisatorische regeln und auch dann das Finanzielle für die Gruppenleiterkurse. Aber gerade eben sowas wie die Inhalte der Gruppenleiterkurse selber, die werden auch wirklich im Team abgestimmt. Wir haben da ein Kurskonzept, das ja immer wieder weiterentwickelt wird, aber schon auch sehr genaue Standards vorgibt, was man vermitteln soll an Inhalten. Das ist natürlich auch abgestimmt auf die ULAIKA-Standards, weil das ist ja auch was wir mit unserem Gruppenleiterkurs ja die Jugendlichen befähigen wollen, dass sie danach die ULAIKA bekommen. Gleichzeitig sind da auch Methoden enthalten, damit man immer wieder ja eine Handreichung hat, wie man diese Inhalte am besten auch vermitteln kann. Und in dem Team besprechen wir eben verschiedene organisatorische Punkte zu den Kursen, die dann natürlich in Abstimmung eben mit unserem Jugendbüro ja so durchgeführt werden. Und die Kursleiterausbildung wiederum, die wird auch normalerweise von Matthias Schneider, also von unserem Jugendbildungsreferenten, geleitet, der eben als Hauptamtlicher da auch entsprechend dann Zeit und Energie hat, die er reinstecken kann. Und gleichzeitig aber auch jemand von ja, einem, der aus dem Team, der sehr erfahren ist und da dann seine Erfahrungen oder ihre Erfahrungen entsprechend nochmal weitergeben kann an die neuen Kursleiter, damit wir eben diese hohen Ansprüche, die wir auch uns selber haben, auch erfüllen können.
Frau Gemay, jetzt ist es ja leider so, dass Vorbeugung gegen sexuellen Missbrauch auch in der Kirche ein Dauerbrenner ist. Spielt es dann auch bei der Kursleiterausbildung eine Rolle?
Das spielt in jeder Art von ehrenamtlicher Tätigkeit eine Rolle, würde ich sagen. Und auch in der Kursleiterausbildung haben wir da natürlich ein Augenmerk drauf, weil wir die Gruppenleiterkurse, die wir später halten, auch da sind die Jugendlichen mit uns eine Woche in dem Haus. Und es ist ganz wichtig, dass wir selber sensibel sind für das Thema, aber auch, dass wir die Gruppenleiter, die wir ausbilden, sensibilisieren für das Thema, dass wenn sie später ins Zeltlager fahren, wenn sie später auf Jugendfreizeiten fahren, wenn sie Aktionen anbieten, dass sie einfach wissen, so, das ist ein Thema, vor dem muss ich keine Angst haben, aber mit dem muss ich umgehen können. Und mir zum Glück ist noch nie ein Vorfall in der Richtung passiert, aber ich bin froh, dass mir die Kursleiterausbildung auch einen Leitfaden an die Hand gegeben hat, wie verhalte ich mich, wenn ich was mitbekomme. Das fängt schon damit an, dass wir, wenn wir Kurse leiten, wenn wir ins Zeltlager fahren, dann müssen wir ein Führungszeugnis einreichen, wie das in fast jeder ehrenamtlichen Tätigkeit mittlerweile der Fall ist. Das ist ein erweitertes Führungszeugnis, wo einfach sichergestellt wird, dass die Leute, die mitfahren, auch geeignet sind dafür. Und auch sowas muss man den Teilnehmern des Gruppenleiterkurses erklären. So, warum brauche ich eigentlich ein Führungszeugnis, wenn ich ins Zeltlager fahren möchte? Worauf muss ich achten, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite? Also für mich persönlich ist das ein ganz wichtiges Thema. Da geht es auch um Grenzen, die man erkennen muss und wo man auch deutlich machen muss, dass jeder seine eigenen Grenzen hat und dass man nicht sagen kann, nur weil es für mich okay ist, wenn ich jeden umarme, dass es vielleicht für jemand anders nicht in Ordnung ist. Bei so Kleinigkeiten fängt das Thema schon an. Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, dass man den Jugendlichen sagt, so, das Thema gibt's und da müssen wir drüber sprechen, aber es ist auch kein Thema, vor dem man Angst haben muss. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Viele Jugendliche denken immer, oh mein Gott, ich stehe mit dem halben Fuß im Gefängnis, wenn ich irgendwas mache. Und so ist es ja nicht. Es, glaube ich, kommt auch immer ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir persönlich und auch unserem Kursleiterteam ist es wichtig, den Jugendlichen so viel theoretisches Hintergrundwissen und einen Handlungsleitfaden und auch Möglichkeiten anzubieten, wo sie auch anrufen können, wenn sie sich nicht sicher sind, dass sie später in ihrer Arbeit oder in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einfach keine Angst mehr vor dem Thema haben müssen, sondern sagen, okay, wenn sowas passiert, wenn ich sowas mitbekomme, dann weiß ich, was zu tun ist.
Okay, Missbrauchsprävention ist natürlich schon ein ernstes Thema. Es gibt aber auch Herausforderungen, denke ich, bei Kindern und Jugendlichen, die man spielerisch lösen kann. Wie man sowas macht, darüber reden wir in wenigen Minuten weiter. Hier bei uns in der Kolpingstunde. Wir sprechen heute über die Kursleiterausbildung bei der Kolpingjugend.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Wir schauen heute in der Kolpingstunde auf die Kursleiterausbildung bei der Kolpingjugend. Bei mir im Studio sind Antonia Germeyer und Christine Huber. Beide engagieren sich im diözesanen Kursleiterteam. Frau Huber, jetzt gibt es auch immer aktuelle Entwicklungen, die Sie als Ausbildungsinhalt neu aufnehmen müssen. Ganz spontan fällt mir da Smartphone und Co. ein.
Natürlich ist das Thema Digitalisierung an uns auch nicht vorbeigegangen. Wir sind ja selber auch aus der Generation, wobei man schon merkt, dass jetzt die Jugend, die nachkommt, wieder ganz andere Apps nutzt als wir. Nichtsdestotrotz hatten wir auch erst in der letzten Klausur vom Kursleiterteam eben das Thema Medien auch aufgegriffen, also Medien und Digitalisierung, und haben uns da auch ein bisschen informiert, sowohl auch im Hinblick auf die Gefahren, sage ich mal, die eine Mediennutzung birgt. Zum Beispiel haben wir da auch kurz das Thema Cybermobbing angesprochen und was da alles passieren kann, aber auch, welche Möglichkeiten es denn gäbe, moderne Medien oder eben jetzt einfach nur das Handy auch für unsere Gruppenleiterkurse zu nutzen, und haben da zum Beispiel auch die Methode Actionbound kennengelernt, wo wir überlegen, ob wir die nicht in unsere Kurse mit einbauen können, weil wir nicht unseren Teilnehmern verbieten wollen, irgendwas zu tun, weil man kennt das ja selber, was verboten ist, wird nur noch viel interessanter. Von daher wollen wir das schon durchaus die Möglichkeit schaffen. Gleichzeitig ist es immer wieder schön zu sehen, dass auch gerade an unserem Zeltplatz, wo es zum Beispiel gar kein Netz gibt, oder auch in dem letzten Gruppenleiterkurs, den ich geleitet habe, dass man das Handy überhaupt nicht braucht. Also, dass es einfach viel schöner ist, wenn man in der Mittagspause gemeinsam spazieren kann oder irgendwie draußen auf der Wiese ein Spiel spielt, anstatt dass jeder am Handy hängt. Und von daher sage ich jetzt mal, wir wollen uns dem Thema natürlich absolut nicht verschließen, und wir versuchen das auch für uns zu nutzen natürlich, um das eben auch in unseren Kurs zu integrieren. Gleichzeitig finde ich es immer wieder schön zu sehen, dass gerade in so Gemeinschaftsaktionen wie Zeltlagern oder Gruppenleiterkursen absolut nicht die Notwendigkeit besteht, immer am Handy zu hängen. Und das finde ich dann wieder auch total positiv.
Geht es bei der Kursleiterausbildung auch um religiöse Elemente, Sachen, die mit dem Glauben so zu tun haben, dass man sowas auch dann in die Gruppenleiterausbildung einbringen kann? Geht es auch um sowas?
Es ist nicht Hauptaugenmerk, würde ich sagen, in unseren Kursen, aber es spielt schon eine Rolle. Also wir haben in jedem unserer Kurse einen Gottesdienst, der auch genutzt werden kann, um sich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, wie stehe ich eigentlich dazu? Gleichzeitig gibt es auch eine Einheit, die sich mit Persönlichkeit und Glaube beschäftigt. Und auch da geht es um die eigene Persönlichkeit, aber auch um den eigenen Umgang mit Glaube. Gleichzeitig wollen wir aber schon auch alle Jugendlichen ermutigen, bei uns mitzumachen und unsere Gruppenleiterkurse zu besuchen. Also man muss nicht katholisch sein, um bei uns einen Gruppenleiterkurs zu machen, sondern man darf auch evangelisch sein oder auch keine Religionszugehörigkeit haben, weil es auch andere Möglichkeiten gibt, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit und Spiritualität auseinanderzusetzen, als nur sich mit dem katholischen Glauben auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir als Jugendverband haben, das Thema Glaube kritisch zu hinterfragen und sich darüber Gedanken zu machen.
2x5 Tage, glaube ich, dauert die Kursleiterausbildung. Wenn das dann geschafft ist, gibt es dann Diplom, dass man sich übers Bett hängen kann? Oder kann ich das irgendwie dann nachweisen, dass ich das geschafft habe?
2x5 Tage plus dann nochmal 2 oder 3 Wochenenden dauert die Kursleiterausbildung, also eben die Ausbildung zum Kursleiter. Zusätzlich gibt es dann noch einen Praktikumskurs, den man absolvieren muss, weil eben in der Kursleiterausbildung lernt man ja hauptsächlich das theoretische Wissen und eben wie man es vermittelt, aber man hat jetzt selber noch nicht unbedingt einen Kurs geleitet. Das heißt, es gibt dann nochmal einen Praktikumskurs, wo man zusätzlich zu 1 oder 2 erfahrenen Kursleitern eben nochmal sozusagen als Praktikant mitfährt und da sich auch nochmal viele Tipps holen kann und gleichzeitig halt auch selber schon mal wirklich den Ablauf so eines Gruppenleiterkurses mitbekommt und auch mitorganisiert. Und wenn man den dann erfolgreich absolviert hat, dann bekommt man tatsächlich so ein Zertifikat, dass man die Kursleiterausbildung absolviert hat. Da stehen dann auch die Inhalte drin. Ja, das ist schon ganz schön, wenn man das dann auch in der Hand hält.
Was ist denn dann so die Folgearbeit, sag ich mal, wenn man das dann in der Tasche hat, diese Ausbildung? Wir haben ja schon das Kursleiterteam erwähnt. Da treffen Sie sich mehrmals jährlich sicherlich. Und wie oft ist man so als Kursleiter dann wirklich gefordert und bildet selber aus?
Das kommt ganz auf die eigenen persönlichen Kapazitäten an, würde ich sagen. Grundsätzlich, wenn man die Kursleiterausbildung gemacht hat, dann hat man die Möglichkeit, ins Kursleiterteam einzutreten, was auch die meisten wahrnehmen. Das Kursleiterteam trifft sich 4-mal jährlich, 2-mal zu Klausuren und 2-mal zu Sitzungen. Auf Klausuren spielt auch die Fortbildung eine wichtige Rolle, wo man auch einfach nochmal eine Schulung bekommt zu bestimmten Themen, weil ja auch sich verschiedene Themen immer wieder ändern. Medien, Recht, das sind Themen, wo man nicht 10 Jahre lang den gleichen Stiefel abziehen kann. In den Sitzungen geht es auch viel um die Kursorganisation, also wer kümmert sich darum, dass genug Kursleiter da sind, welche Häuser buchen wir, da spielt auch viel das Büro eine Rolle, die dabei sind und mit uns die Abstimmungen treffen. Genau, und dann gibt es die Kurse, die werden im Herbst, in den Herbstferien angeboten, in den Osterferien, ab und zu auch Christi Himmelfahrt. Da kommt es drauf an, manchmal werden 2 Kurse angeboten, manchmal 3 Kurse. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie viele Leute sich bewerben und wie viele Kursleiter wir zur Verfügung stellen können. Und theoretisch hat man die Möglichkeit, 2-mal im Jahr einen Kurs zu leiten. Das sind dann 2-mal im Jahr 5 Tage plus 2 Tage, also insgesamt 7. Die meisten, würde ich sagen, leiten so 1-mal im Jahr, vielleicht auch nur 1-mal alle 2 Jahre.
Aber das macht man auch im Team, oder Frau Huber?
Genau, wir sind immer 2 oder 3 Personen, die einen Kurs leiten normalerweise und dann gibt es ab und zu auch noch eine Kursbegleitung. Also gerade wenn mehrere Kurse stattfinden, fährt dann nochmal jemand aus dem Team mit, der selber jetzt keinen Kurs leitet, aber für die Organisation außenrum zuständig ist oder eben dann teilweise auch so allgemeine Programmpunkte organisiert, die für beide Kurse stattfinden oder mal zum Einkaufen fährt. Und zusätzlich zu diesen 2 fixen Gruppenleiterkursen, eben Ostern und Herbst, die wir eigentlich immer anbieten von den Zeitslots her, versuchen wir sonst auch immer das Angebot noch so ein bisschen anzupassen an die Nachfrage. Also es gab jetzt auch schon ab und zu mal einen Ü18-Gruppenleiterkurs, weil wir festgestellt haben, dass es über 18-Jährige gab, die vielleicht noch keinen Gruppenleiterkurs haben, aber jetzt auch nicht so viel Lust haben, sich mit den 15- und 16-Jährigen in einen Kurs zu setzen. Ja, oder manchmal auch regionale Kurse in Zusammenarbeit mit Jugendstellen, wo die Jugendstellen selber die Organisation übernehmen, aber allein die Leitung nicht stemmen können oder wollen oder wir da uns auch freuen, dass wir da unterstützen dürfen. Von daher ist es auch immer wirklich sehr flexibel. Also theoretisch könnte man sich da sehr viel einbringen. Natürlich eben beim Ehrenamt immer die zeitliche Frage von der Kapazität her. Von daher würde ich grundsätzlich diesem ungefähr alle 1 bis 2 Jahre einen Kurs, glaube ich, entspricht im Durchschnitt. Aber wir haben auch wirklich Leute drin, die ja in einem Jahr durchaus mal 3 Kurse geleitet haben, wenn es dann noch so einen Sonderkurs dazu gab. Oder jemanden, der jahrelang keinen Kurs geleitet hat, weil es gerade zeitlich einfach nicht drin war.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Wir haben Ihnen heute in der Kolpingstunde die Kursleiterausbildung bei der Kolping-Jugend vorgestellt. Bleibt Frau Gehrmeier noch die Frage, was so eine aufwendige Ausbildung kostet?
Die Kursleiterausbildung ist nicht ganz umsonst. Man zahlt für die Wochen und die Wochenenden, die man teilnimmt, einen Unkostenbeitrag. Da geht es ums Haus und um das Essen. Der ist relativ gering, einfach deswegen, weil die Kursleiterausbildung auch bezuschusst wird vom Bayerischen Jugendring. Und man versucht, die Kosten möglichst gering zu halten. Wenn man dann einen Kurs selber gibt, also wenn man einen Gruppenleiterkurs hält, sei es ein Praktikumskurs oder auch ein normaler Gruppenleiterkurs, dann bekommt man dafür eine kleine Aufwandsentschädigung, also ein kleines Honorar. Auch das sind alles keine großen Summen, von denen man da redet. Das, würde ich sagen, hebt sich am Ende dann ungefähr auf. Also wenn man dann aktiv ist im Kursleiterteam, dann bekommt man auch die Kosten, die man in die Kursleiterausbildung investiert hat, wieder zurück.
Stehen für 2020 schon wieder Kandidatinnen oder Kandidaten in den Startlöchern, um wieder Kursleiter werden zu wollen?
Jetzt im Jahr 2020, 2021 wird keine Kursleiterausbildung angeboten, weil das Kursleiterteam aktuell recht gut bestückt ist und recht voll ist. Die nächste Kursleiterausbildung findet dann quasi im Dreijahresrhythmus statt, wahrscheinlich 2021, 2022. Aber da wird es dann auch rechtzeitig eine Ausschreibung geben, wenn das der Fall ist.
Das heißt, heute ein Appell an alle Gruppenleiterinnen, Gruppenleiter. Ein Jahr habt ihr jetzt gut Zeit, es euch zu überlegen, oder?
Absolut, absolut. Und es lohnt sich. Also für jeden, der überlegt, es zu machen, macht es, traut euch. Das ist die beste Zeit, so viel über sich selber zu lernen und so viel Spaß zu haben und so viele Möglichkeiten zu bekommen. Das ist nicht häufig, würde ich sagen. Und ich bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, die Tine auch nicht. Im Kursleiterteam sind richtig viele, richtig coole Leute. Ich glaube, man kann nur gewinnen, wenn man's macht.
Genau, und jetzt haben Sie ja auch im Kursleiterteam noch ein Jahr Zeit, ein bisschen nachzudenken. Gibt es schon sowas im Hinterkopf, wo Sie sagen, ja, dann in der nächsten Ausbildungseinheit ist so ein Punkt, den möchte ich da noch gerne drin haben. Hat man da schon sowas im Kopf, dass man nachdenkt?
Wir sammeln in den Sitzungen greifen immer wieder Punkte auf, die wir halt ändern möchten oder wo wir sagen, da würden wir gerne noch tiefer einsteigen. Gleichzeitig auch jetzt so von den Themen her ist es ja so, dass wir auch eben 2-mal im Jahr eine Schulung haben. Das heißt, dass wir auch durchaus für uns selber jetzt ja uns immer weiterbilden und dann auch gern da mal noch unsere Wünsche reinstecken. Für die Kursleiterausbildung selber hoffe ich jetzt einfach nur, dass viele coole Leute mitmachen, wobei das jetzt in der Vergangenheit immer so war. Deswegen denke ich, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Man hat natürlich durchaus auch schon Leute, wo man jetzt sagt, ja, die kennt man jetzt selber, da könnte man sich's gut vorstellen. Aber natürlich muss man auch immer schauen, ob es bei denen dann gerade zeitlich reinpasst. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das bestimmt wieder genauso cool wird, wie es bisher war. Und wie die Antonia schon gesagt hat, die Arbeit im Team macht auch wirklich super viel Spaß. Dadurch, dass man oft ja auch wirklich diese 5 Tage zusammen verbringt in verschiedenen Konstellationen, auch dann im Leitungsteam, wächst man einfach sehr zusammen als Gruppe, was auch dann die Sitzungen immer wieder sehr lustig macht und die Schulungen sich nicht so anfühlen, als ob man jetzt dann in die Schule gehen würde, sondern dass einfach Themen sind, die uns auch selber interessieren. Und von daher habe ich keine Bedenken, dass das gut wird, wenn wir uns weiterhin so gut einbringen, wenn sich alle anderen weiterhin so gut einbringen, dann wird das auf jeden Fall gut.
Dann schauen wir doch einfach mal, was im kommenden Jahr alles passiert im Kursleiterteam. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Überraschung, Frau Gehrmeier. Frau Huber, herzlichen Dank, dass Sie heute in der Kolpingstunde bei uns waren und uns die Kursleiterausbildung in der Kolping-Jugend vorgestellt haben. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke auch Ihnen.
Als Podcast finden Sie diese Kolpingstunde wie gewohnt auf unserer Homepage zum Nachhören. Ich bin Paul Hasel, ich wünsche Ihnen jetzt noch eine frohe Weihnachtszeit, natürlich einen guten Rutsch und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind, hier bei uns in der Kolpingstunde im Münchner Kirchenradio.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Nachrichten.
Im Studio Simon Vornberger. Der Nikolaus und seine Helfer aus der Kolpingsfamilie Gilching-Argelsried haben in diesem Jahr für das Mutter-Kind-Haus in Gilching und das Rote Kreuz gespendet. Das Geld stammt aus der Nikolaus-Aktion, bei der insgesamt 250 Kinder und deren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunde im gesamten Gilchinger Gemeindegebiet besucht wurden. Außerdem waren die Kolping-Nikoläuse auch noch in einigen Kindergärten, in der James-Krüss-Grundschule, in der Tagespflege im Sozialdienst und beim Patroziniumsgottesdienst in St. Nikolaus in Argelsried unterwegs. Die Kolpingsfamilie dankt allen Helfern der Aktion. Tausende Jugendliche sind im November wieder nach Freising zur Jugend-Korbinians-Wallfahrt gekommen. Nach einem Gottesdienst mit Kardinal Marx präsentierten sich auf dem Festgelände verschiedene Verbände und Jugendstellen und natürlich auch die Kolping-Jugend. Unter dem Motto Kolping for Future machten Dutzende Teilnehmer beim Upcycling mit und bastelten kunstvoll gestaltete und verzierte Behältnisse aus Altpapier und anderen Materialien. Außerdem konnte man seinen ökologischen Fußabdruck berechnen. An der Saftbar der Kolping-Jugend wurden leckere Cocktails für die musikbegeisterten Jugendlichen gemixt. Die Kolpingsfamilie Patenkirchen hat wieder Schuhe gesammelt. Bei der dritten Schuhaktion der Kolpingsfamilie kamen 635 Paar Schuhe zusammen. Die gesammelten Schuhe werden in der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Bundesweit kamen dabei letztes Jahr rund 56.000 Euro zusammen. Der gesamte Erlös kommt der internationalen Adolf-Kolping-Stiftung zugute, die bei der Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und religiöser Bildung hilft. Einige Kolpingsfamilien sammeln auch aktuell noch Schuhe. Die Adolf-Kolping-Berufsschule ist eine Klasse für sich und andere. Bei dem gleichnamigen Wettbewerb hat die Schule für ein Projekt den ersten Platz belegt. Dafür waren die beteiligten Schüler und Lehrer jetzt in das bayerische Kultusministerium eingeladen. Amtschef Herbert Pülz lobte das Engagement der Schüler, durch das ein aktiver Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet worden sei. Im Rahmen des Projekts hatte die Berufsvorbereitungsklasse Bautechnik einen Metallzaun für das Außengelände der Kinder- und Jugendfarm Neuaubing errichtet. Die Schüler thematisierten dabei die Bedeutung von sozialem Engagement und dokumentierten ihre Tätigkeiten mit Interviews, Fotos und Videos. Und die Nachrichten gibt's immer auch zum Nachlesen auf münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Veranstaltungstipps.
Mit Simon Faunberger. Nach den Feiertagen soll das Schweigewochenende des Kolping-Diözesanverbandes dabei helfen, mit Schwung ins neue Jahr zu starten. Der Kurs soll ein echter Erholungsurlaub sein, der Körper, Seele und Geist entspannt. Durch verschiedene Übungen wird ein außergewöhnliches Gefühl von Frieden und wiedererwachter Energie erlebbar. Das Schweigewochenende beginnt am Freitag, den 28. Februar. Anmeldeschluss ist Ende Januar. Die Vollpension mit Einzelzimmer kostet für Mitglieder 125 Euro. Beim Thema Erbe gibt es einige Dinge zu beachten. Im Kolpinghaus München Zentral wird dafür ein kostenloser Kurs angeboten. Der Vortrag informiert auf verständliche und praxisnahe Weise über die Fallstricke des Erbrechts und zeigt einfache Lösungen. Es werden verbreitete rechtliche Irrtümer aufgeklärt und erläutert, worauf bei der Testamentsgestaltung zu achten ist. Der Kurs findet am 17. Februar im Kolpinghaus in München statt. Eine Anmeldung ist online möglich. Es gibt Krippen, die passen in eine Nussschale. Andere Krippen sind lebensgroß. Manche sogar mit echtem Ochs und Esel. Die Vielzahl der Krippen auf der Welt ist groß. Einige verschiedene Krippen will sich die Kolpingsfamilie Pasing am Samstag, den 11. Januar, anschauen. Dann geht es auf Krippenfahrt nach Weilheim und Umgebung. Um 8 Uhr beginnt der Ausflug am Kirchplatz Maria Schutz in Pasing. Am Abend um 19 Uhr ist man wieder daheim. Der Fahrpreis beträgt 20 Euro. Interessierte melden sich bitte bei Hubert Weber. Wenn die Feiertage wieder vorbei sind, kommt auch der Christbaum wieder raus aus der Stube. Die Kolpingsfamilie Traunreuth bietet dafür am Samstag, den 11. Januar, einen Abholservice. Die Helfer treffen sich am Morgen um 9 Uhr am Feuerwehrhaus Traunreuth und sammeln dann die alten Christbäume ein.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.